Grüß Sie, mein Gast heute ist Pega Feridoni. Frau Feridoni, wie lässt sich 2025 für Sie an?
Kalt.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
Pega Feridoni. Durchbruch mit Türkisch für Anfänger.
Sind Sie ein Mensch, der leicht friert?
Absolut, ja. Ich bin sicherlich um die 10 Kilo untergewichtig und habe nicht viel Körperfett, deswegen friere ich.
Und das merkt man dann so. Ich habe keine Ahnung, dadurch, dass ich mich im Normalgewicht bewege. Aber wir müssen uns keine Sorgen machen.
Nein.
Gut. Das Studio in Berlin, wir sind also per Schalte nur verbunden, ist auch gut geheizt.
Das ist wunderbar geheizt, ja.
Und wir halten das die Stunde lang durch. Hervorragend. Und sonst fällt Ihnen zu 2025 noch nichts ein, außer kalt?
Ja, also der Berliner Winter ist ja bekannterweise 7 Monate lang. Und irgendwie ist dieser Jahreswechsel noch nicht so ganz vollschritten für mich. Also das Jahr fängt eigentlich so richtig erst mit dem Frühling an, gefühlt.
Also andere Leute haben schon ihre ersten Vorsätze gebrochen und Sie haben noch gar keine gefasst?
Nein, also ich nehme mir jedes Jahr vor, Vorsätze zu formulieren und scheitere dann.
Auch dieses Jahr schon wieder gescheitert?
Ja, immer.
Weder gute
Scheitern
noch schlechte.
Als Chance.
Scheitern als Chance. Auch ein schönes Motto für die nächsten Minuten, ja. Deswegen sind wir ja gleich mal gescheitert. Nervt Sie das, wenn Sie auch 2025 noch vorgestellt werden mit Türkisch für Anfänger, wie bei uns gerade? Ist ja bald 20.
Ach nein, ich finde es doch herrlich.
Jahr, 20 Jahre her.
Bald. Irre. Und hat jetzt so ein Revival und das ist einfach toll, weil ich werde da jeden Tag drauf angesprochen auf der Straße und die Menschen lieben das. Also das ist doch klasse.
Aber inzwischen müssen das doch alle gesehen haben. Oder mehrfach?
Ja, gefühlt ja. Also viele schreiben mir oder sprechen mich an und sagen, wir haben das mit der Familie jetzt schon so 500, 600, 700 Mal geguckt. Also was für ein Geschenk, wenn man Teil eines so zeitlosen Phänomens ist. Ne?
Ich habe mir gestern Abend zur Vorbereitung nochmal den Kinofilm angeschaut und festgestellt, dass der gerade bei Amazon Prime sogar zum Beispiel ist. Kriegen Sie da jedes Mal Kohle, wenn ich mir den anschaue?
Nein, leider nicht. Leider nicht. Das wäre natürlich toll.
Aber
das,
wenn man beim Streamer angekommen ist, dann hat man es doch auf eine Art auch schon wieder geschafft mit so einem Stoff, oder?
Ja, klar. Wobei der Film ja auch ein bisschen spezieller ist. Also ich finde, die Serie ist einfach nochmal ein Zacken toller. Also da ist der Film schon sehr, also das muss man mögen, ne? Die schnellen Schnitte und die Musik und so, das bisschen aufgeblasene.
Also es nervt Sie nicht, damit noch vorgestellt zu werden. Auf der anderen Seite sind Sie danach ja mit Sicherheit auf Rollen als Türkin doch erstmal festgelegt worden, oder?
Nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Nicht unbedingt als Türkin, aber sozusagen als migrantische Repräsentanz, als Phänomen. Ja, das schon. Also quasi diejenige, die Fremde, die von außen reinkommt und dann erstmal zum Mensch gemacht werden muss. Mhm. Meistens dann auch ein Doppelleben führt, also tagsüber Kindergärtnerin, nachmittags Karateka und dann abends Callgirl. Ne? Also das ist ja dann immer wieder eine ähnliche Geschichte.
Das Kopftuch ist mein Stigma, haben Sie mal gesagt.
Na, das habe ich sicherlich vor 18 bis 15 Jahren gesagt, weil zu der Zeit war ich dann schon auch auf Kopftuch gebucht, beziehungsweise Journalistinnen haben mich dann auch gefragt, ob ich privat ein Kopftuch trage, nur weil ich das irgendwie als in der Rolle trage. Also das war schon irgendwie, das war ein bisschen komisch. Also das waren noch so Zeiten, da musste man sehr viel Erklärungsarbeit leisten.
Was kann man denn dagegen eigentlich machen als Schauspielerin? Also man könnte natürlich, klar, man könnte alles ablehnen, was an solchen Rollenangeboten kommt, aber das ist auf die Dauer ja auch nicht so richtig ernährend. Wie kann man dagegen vorgehen?
Das stimmt auch. Also man muss ja dann auch das Glück haben, dass Angebote kommen, dass man auch mal was anderes spielt. Ansonsten hat man nicht so viele Möglichkeiten, sich zu zeigen, es sei denn, man setzt sich hin und schreibt einen eigenen Stoff und verfilmt das. Aber klar, ich meine, das Tolle zum Beispiel an der Yağmur in Türkisch für Anfänger war, dass wir halt über einen längeren Zeitraum dieses Mädchen begleiten und kennenlernen dürfen, ja, und dass man sozusagen auch das, was jetzt oberflächlich gesehen das Kopftuch ist, auch ein bisschen lüftet und schaut, dass das eigentlich auch ein ganz witziges, kluges, liebenswertes Köpfchen ist, ja. Mhm. Also an Kopftuchrollen ist ja erstmal nichts falsch. Ganz im Gegenteil, aber dieses sehr Oberflächliche, wie es dann teilweise in den Narrativen in der Fiktion behandelt wurde, das war schon auch problematisch, fand ich.
Dabei stimmt das mit der türkischen Herkunft ja überhaupt nicht, sondern Sie sind in Teheran geboren, kamen mit den Eltern nach Deutschland, als Sie 2 Jahre alt waren. Ein anderes Zitat von Ihnen ist, ich erinnere mich nicht an die Flucht, aber ich habe sie im Blut.
Ja, und das ist auch nuancierter, weil Türkisch ist eine der Muttersprachen meiner Eltern. Meine Eltern sind aserbaidschanischstämmig, mein Vater ist sogar noch georgischstämmig, der hat mehrere Muttersprachen. Das heißt, es stimmt nicht zu sagen, Türke stimmt nicht. Also ich bin keine Nationaltürkin, aber das ist natürlich auch
okay,
Teil gut. meiner Kultur, interessanterweise. Und ja, die Flucht hängt mir im Blut fest. Das ist natürlich, da sprechen wir über transgenerationale Traumata und Epigenetik. Wenn man sich damit beschäftigt, also in nachfolgenden Generationen bleiben Kriege, Hunger und Flucht eingeschrieben.
Also das Wort Epigenetik habe ich mir aufgeschrieben für ein bisschen später in der Sendung. Wir wollten nicht gleich am Anfang die Menschen verschrecken. Aber was bedeutet das in der Umsetzung für Sie? Also woran spüren Sie das?
Ich spüre das natürlich, indem ich, sage ich mal, eine besondere Sensibilität für bestimmte Themen, für Migrationsthemen und auch Fluchtthemen habe und einfach mich sehr, sehr stark verbunden fühle mit Menschen, die in diese Situation kommen, ihre Heimat verlassen zu müssen, zu flüchten. Also da habe ich, glaube ich, einfach nochmal größere Empathie vielleicht. Ja.
Auch wenn Sie sich selbst gar nicht daran erinnern. Was bedeutet Musik für Sie?
Musik ist alles. Also Musik ist, ja, alles.
Gut.
Eine Religion, wenn man so will, ja. Oder eine Ersatzreligion, aber...
Super. Dann sagen Sie doch einfach den ersten Musiktitel an. Der heißt Kara Gözlüm. Ich weiß genau, ist von einer Künstlerin, warten Sie, Pega Feridoni heißt die, zusammen mit Muri.
Ja, Kara Gözlüm, das ist ja eine schöne Überraschung. Das habe ich, glaube ich, auch vor etwa 25 Jahren einmal aufgenommen.
Das war 2007, noch keine 20, wenn mein Archiv hier stimmt.
Ah ja, okay, ja.
Ja?
Kommt hin.
Kommt hin. Und warum war das wichtig, das aufzunehmen?
Ach, das war zufällig. Ich war damals mit dem Produzenten befreundet und der hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mal schnell so ein Refrain einzusingen.
Und dann hat sie mal schnell ein Refrain angesungen.
Da habe ich, genau.
Genau, und das klang dann so.
Akşamları anlatmaya başlasam seni sabaha kadar değil ömrümün son sahnesine kadar dayamam adımla geçen geceleri bitiremem sana olan aşkımı ölürüm kara gözlü akşamları anlatmaya başlasam seni sabaha kadar değil ömrümün son saniyesine kadar dayamam adımla geçen geceleri bitiremem sana olan aşkımı ölürüm kara gözlü
ich weiß genau was du denkst ich weiß genau was du fühlst ich seh in dich rein schau in dein Herz hinein Glaub mir, ich kann dich verstehen, kann das Leid in dir sehen, schau in dein Herz hinein, denn du bist nicht allein. Başka güzeli bakamam hikayemizin sonuna varamam 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 sen benimsin ben senin sen bir tanesin sevgili ich weiß genau was du denkst ich weiß genau was du fühlst ich seh in dich rein schau in dein Herz hinein glaub mir ich kann dich verstehen
join dein Herz hinein. Denn du bist nicht allein. Ich weiß genau, was du denkst. Ich weiß genau, was du fühlst. Ich seh dich hinein. Schau in dein Herz hinein. Ich glaub, ich kann dich verstehen. Kann das Welt in dir sehen. Schau in dein Herz hinein. Du bist nicht allein.
Eins zu eins der Talk auf Bayern 2 mit der Frau, die gerade den Refrain nebenbei eingesungen hatte, Pega Feridoni, verbunden über Leitung nach Berlin. Wir haben es schon über Transgenerationales gehabt. Das mit der Musik ist bei Ihnen ja auch über Generationen, ne? Die Eltern waren Musiker im Iran.
Und ja, meine Großeltern auch schon.
Und dann die Eltern nach der Flucht in Berlin?
Sind Musiker geblieben, ja.
Haben auch als solche gearbeitet?
Auch als solche gearbeitet, ja. Also ich weiß gar nicht, ob man jemals aufhört, Musiker zu sein, ehrlich gesagt.
Gut, aber ich hatte gelesen eben, dass die dann erstmal so nicht mehr arbeiten konnten, sondern sich mit Jobs erstmal sehr lange durchschlagen mussten.
Ja, das ist natürlich historisch bedingt. Es wurden ja Bildungsabschlüsse nicht anerkannt von MigrantInnen ganz, ganz lange. Mhm. Und deswegen mussten sie erstmal jobben und ihre Schulabschlüsse, obwohl sie vorher auf dem Konservatorium waren, nachholen und mittlerweile arbeiten beide wieder als Musiker.
Das war auch eine Zeit da am Anfang, als die ganze Familie im Landenheim gelebt hat. Wie lange war das?
Ach, das waren sicherlich so 3-4 Jahre, ja doch,
ups,
bis ich eingeschult wurde.
Mhm. Wo setzen Ihre Erinnerungen ein?
Also ich habe stückweit einzelne abgerissene Bilder an Teheran, erinnere ich mich an unsere Wohnung und an unsere Katzen, an meine Großeltern und dann setzt aber eigentlich die Erinnerung so richtig ein, angekommen in Berlin, im ersten Auffanglager quasi. Mhm. Und die Gemeinschaft, die wir dort hatten mit anderen IranerInnen und genau, die Wege zur Ausländerbehörde, die Currywurst, die Eiscreme, mit Kindern zusammen zu sein, zu spielen, genau.
Wo und inwieweit gab es dann in dem Umfeld oder auch später dann am Europäischen Gymnasium in Berlin auch Fremdenfeindlichkeit?
Die gab es ja immer. Also wir haben ja nach wie vor ein strukturelles Problem mit Rassismus in Deutschland und das war eigentlich immer spürbar. Also wir sind Mitte der 80er nach Berlin gekommen, da habe ich das natürlich nicht so wahrnehmen können, aber als dann irgendwie zur Wende in Rostock und Solingen irgendwie und Hoyerswerda die Post abging, das hat man natürlich in den Nachrichten gesehen und dann war unsere Angst auch groß, dass wir als sogenannte Fremde irgendwann Opfer von rechtsextremer Gewalt werden.
Mhm. Erfahrungen auch oder nur die Angst?
Natürlich auch immer die Erfahrung. Also man war immer mit Vorurteilen konfrontiert. Also ich wurde dann zum Beispiel als Kind dann auch immer gefragt, wenn ich denn aus dem Iran käme, wo denn mein Chador sei. Und dann natürlich auch Angriffe. Ich erinnere mich in der Schulzeit zum Beispiel, wenn wir Ausflüge gemacht haben ins Berliner Umland, dann wurde uns schon teilweise aufgelauert und ich hatte da zum Glück einen Mathelehrer, der sehr behende eingesprungen ist und sich den Redelsführer dieser rechtsradikalen Jugendlichen geschnappt hat und den zu Boden manövriert hat.
Mhm.
Aber natürlich, man ist auch verbal angegriffen worden auf der Straße, immer wieder.
Ansonsten klingt dieses Gymnasium und diese Zeit doch sehr, sehr international. Also europäisches Gymnasium, eben in der Schule schon 4 Jahre.
Mittlerweile, das ist natürlich erst seit 18 Jahren oder so. Europäisches Gymnasium, davor war es das nicht. Also zu meiner
Abiturzeit
war es noch kein europäisches, okay. Es war ein humanistisches
Gymnasium. Aber trotzdem haben Sie in der Schule 4 Jahre Chinesisch zum Beispiel gelernt. Das passt jetzt, hat mit dem europäischen Gymnasium auch ehrlich gesagt wenig zu tun, aber gut.
Ja, das lag daran, weil unser damaliger Schuldirektor mit dem regierenden Bürgermeister Eberhard Diebken stark befreundet war und der hatte ja so ein China-Zukunftsprogramm. Unsere Schule ist dann auch gemeinsam mit Diebken das erste Mal nach Peking gereist und dann fand dieser Schulaustausch statt regelmäßig und dann konnte man in dessen Rahmen halt auch Chinesisch lernen in der Schule.
Und hat sich die Sprache bei Ihnen bis heute gehalten?
Ein wenig, ja, sicherlich. Also ich,
insgesamt sind es 6 Sprachen, habe ich das richtig gelesen?
Ja, 6 Sprachen, mal besser, mal weniger gut. Mhm. Je nach Training. Genau.
Und auch da wieder, wenn ich es richtig gelesen habe, dass nun ausgerechnet Farsi, also Persisch, erst ganz spät dazu kam?
Das ist meine Muttersprache, aber ich habe das dann meine gesamte Kindheit über so abgelehnt. Das kam jetzt natürlich auch daher, weil es dann noch in den 80er und 90er Jahren dann Wert darauf gelegt wurde, dass auch migrantische SchülerInnen in der Schule Deutsch sprechen. Also ne, CDU regiertes Land, wir erinnern uns. Deutsche Leitkultur, Deutsch, Deutsch, Deutsch. Und wir wollten uns natürlich so gut wie möglich integrieren. Deswegen habe ich ganz viel Deutsch gesprochen. Und das richtige Farsi, das jetzt, sage ich mal, über Smalltalk und Familienalltag hinausgeht, habe ich dann erst in der Arbeit trainiert, gelernt.
Als Schauspielerin?
Das Vokabular als Schauspielerin, genau.
Haben Sie auch in der Sprache auch gedreht dann? Oder
warum genau, ich habe dann in der Sprache gedreht. Ah, ja. Es gibt einen sehr schönen Film, Women Without Men von Shirin Nechat. Mit dem haben wir auch 2009 den Silbernen Löwen in Venedig gewonnen. Dafür musste ich mir ein 50er-Jahre-Persisch antrainieren. Das war schon herausfordernd.
Mhm. Weil Sie gerade beim Senat schon waren, da haben Sie schon früh versucht einzuwirken, mit 9 Jahren schon politisch gewesen. Kids beraten den Senat, was war das
ja.
denn?
Kids beraten den Senat, das war damals von Thomas Krüger und es war eine SPD-nahe Gruppe. Es ging darum, einfach Kinder und Jugendliche für erst einmal für Politik zu begeistern und ihnen auch die Teilhabe zu ermöglichen. Also das, was uns heute so ein bisschen selbstverständlich scheint, dass Kinder und Jugendliche mitsprechen, das war damals absolut nicht üblich. Ne? Also das musste irgendwie erst noch gemeinsam eingeübt werden. Und da haben wir Formate entwickelt, wo wir zum einen Schulwettbewerbe abgehalten haben, Ideen gegen Rechts und Neonazis, Schreibwettbewerbe und dann aber auch den Senat und die SenatorInnen interviewt und ihnen auf den Zahn gefühlt haben und ihnen unsere Forderungen gestellt haben.
Ist das auch sowas, so ein Generationenerbe bei Ihnen, das politisch geworden und das politische Denken als Familienerbe, weil Ihre Eltern, wie gesagt, mussten ja fliehen aus dem Iran, der Großvater war auch schon im Widerstand?
Ja, absolut. Also mein Großvater war ja auch lange Jahre im berüchtigten Evin-Gefängnis inhaftiert als politischer Gefangener. Also das ist auf jeden Fall, sag ich mal, Tradition bei uns.
Ja. So, also wenn ein Mädchen mit 9 Jahren schon den Senat in Berlin berät, dann kann man sie mit 16 auch alleine in Berlin lassen, oder?
Ja, wahrscheinlich. Also ich
wie kam
war
das?
Schon also, sehr früh sehr selbstständig. Ja.
Mit 16 dann wirklich ganz alleine in Berlin, wie kam es?
Ja, meine Mutter hat sich nochmal neu orientiert. Sie war ja noch eine junge Frau, also sie war jünger als ich heute. Und hat sich in einen sehr netten französischen Herrn verliebt und ist dann nach Frankreich gezogen.
Mhm. Und beim Vater zu bleiben war keine Option?
Ne, der war auch schon längst woanders. Ja, der war okay. Über Schwerin in Hannover und jetzt mittlerweile in Düsseldorf gelandet als Kirchenmusiker. Der ist natürlich immer dorthin gegangen, wo es die Arbeit gab.
Würden Sie Ihren Sohn, der heute 11 ist, auch mit 16 alleine in Berlin lassen?
Mein Sohn jetzt nicht. Nein, aber mein Sohn und ich sind beide fast also symbiotisch. Also das ist eine ganz, ganz innige Beziehung, die wir miteinander haben. Ich glaube, der würde gar nicht wollen, dass ich ihn allein lasse. Und ich würde es, glaube ich, auch nicht wollen.
Aber Sie wollten das ja damals.
Ich wollte dann in Berlin bleiben. Also ich hätte natürlich auch mit nach Frankreich gehen können, aber ich wollte in Berlin bleiben, weil ich auch schon angefangen hatte, Theater zu spielen und dann doch irgendwie sehr in der deutschen Sprache so beheimatet war.
Und einen Plattenvertrag haben Sie mit 16 auch schon gehabt, oder?
Den hatte ich mit 16 schon wieder gekündigt.
Ach so, Entschuldigung.
Und ja, ich hatte einfach noch ein bisschen was vor und hatte schon so mein Netzwerk gespannt und das wollte ich dann auch erstmal nicht aufgeben.
Bayern 2, 1:1 der Talk heute mit Pega Feridoni, die gerade gesagt hat, ja, sie hatte mit 16 schon eine Menge noch vor, als sie alleine in Berlin geblieben ist. Eins, was sie vorhatten, war ein Philosophiestudium. Wie kam es dazu?
Oh, das hat sich so mit der Zeit ergeben. Also meine Eltern, die haben sich ja früh getrennt und haben dann neue Partner jeweils gefunden. Und meine Stiefmutter, die war studierte Philosophin. Und mit der hatte ich ein ganz tolles, auch inniges Verhältnis. So. Das hat mich natürlich inspiriert. Sie hat mir die richtigen Bücher zum Lesen gegeben. Und dann in meiner allerletzten Schulstunde haben wir einen Film über Gadamer und die Hermeneutik gesehen. Und das war dann letztendlich der springende Funke bei mir, der mich dann begeistert hat.
Naja, aber so richtig gelodert hat es nicht, nach 3 Semestern abgebrochen.
Ja, aber weil ich einfach schon als Künstlerin so viel gearbeitet habe, dass dann einfach diese langen Fahrten nach Potsdam, das ging einfach nicht mehr so. Also ich habe da jeden Abend auf der Bühne gestanden, habe Musik gemacht und habe dann auch schon angefangen zu drehen.
Wie kamen Sie überhaupt auf diese Idee, Schauspielerin?
Also ich würde nicht behaupten, dass das eine Idee von mir war. Ich glaube, ich bin da so hingepusht worden. Also man hat dieses Talent dann irgendwie früh schon bei mir entdeckt und ich habe dann als Kind schon im Kindertheater dann erste Hauptrollen bekommen und das lag mir einfach. Und
Iraner haben ein Schauspielergehen, haben Sie mal gesagt.
Ja, absolut. Ja.
Wieso?
Ja, Ja, der Iran, der, also zumindest jetzt, was die letzten 150 Jahre angeht, hat die Bevölkerung sehr viel Unterdrückung und Zensur erlebt. Und dann haben die Menschen natürlich sehr viele kreative Strategien entwickelt, um das zu umgehen und trotzdem irgendwie Freude am Leben zu haben. Sie haben ein soziales Gesicht nach außen und das tragen sie wie ein Kostüm. Hm. Ja, das prädestiniert sie natürlich.
Wenn sie aber so gut sind da, wieso sind sie dann von wie vielen Schauspielschulen abgelehnt worden?
Von genau zweien. Und das war tatsächlich Diskriminierung. Im ersten Fall haben sie gesagt, schade, dass du kein Junge bist. Und im zweiten haben sie gesagt, wir wollen nicht so viele Ausländer ausbilden, die dann arbeitslos sind. Das ist ja auch über 20 Jahre her. Und ich meine, wir vergessen ganz oft, wie viel Kämpfe eigentlich hinter uns liegen. Ja? Mhm. Also weil die ganzen Errungenschaften, die wir haben, die kommen nicht von alleine.
Mhm. Ja. Eine ganz doofe Frage. Wenn man, also, wie haben Sie das dann geschafft? Also als Autodidaktin, totale Autodidaktin, die dann auch noch mehrfach eben abgelehnt worden war von Schauspielschulen, dann so mit 20 plötzlich doch auf Besetzungslisten zu kommen.
Anscheinend war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Also dazu gehört ja nicht nur Talent, sondern dass man auch das Glück hat, die richtigen Personen zu treffen, die einen dann mitnehmen auf die Reise.
Was würden Sie sagen? Wie viel ist Glück, wie viel Talent?
Ich denke mal, es sind ja 10% Talent, 20% Handwerk, dann noch ein paar Prozent soziale Fähigkeiten und der Rest ist Glück.
Mhm. Gab es jeden Plan B?
Immer. Den gibt es immer. Ich habe lange nebenbei Gastronomie gemacht. Ich habe immer sehr gerne gebaut und mich handwerklich betätigt. Ich habe sehr viele Ideen, ich schreibe, ich habe eine Zeit lang ein Kulturmagazin moderiert und auch mitkonzipiert. Also mir gehen die Ideen nicht aus und mir wird es auch nie langweilig. Ich glaube, das ist auch ein Vorteil als Schauspielende, weil wir dann doch irgendwie die meiste Zeit warten auf das nächste Engagement. Und viele Kolleginnen rutschen dann ab in die Langeweile und kompensieren das mit, weiß ich nicht, mit extremen Dingen wie Drogen, Alkohol. Mhm. Davon bin ich Gott sei Dank befreit, weil ich viel zu tun habe immer.
Weniger warten mussten Sie eben nach Türkisch für Anfänger dann. Haben wir vorhin schon kurz darüber gesprochen, was das für Sie ist und dass Sie das ja nach wie vor gerne hören und auch darauf gerne angesprochen werden. Wie ist denn das inzwischen, jetzt dann doch 20 Jahre später, lieber Drama oder lieber Comedy?
Beides.
Okay.
Also Comedy ist ja immer Drama plus Zeit. Also
Moment,
Abstand betrachtet.
Comedy ist Drama. Aber der ist nicht von Ihnen, oder?
Nein, natürlich nicht.
Mhm.
Tragödie plus Zeit. Es ist toll, wenn man beides machen kann. Also wenn man sowohl das Dramatische als auch das Komische, das liegt ja ganz nah beieinander.
Würden Sie sagen, dass Sie in all, oder könnten Sie eine benennen, in all Ihren Produktionen eine Lieblingsrolle?
Eine Lieblingsrolle?
Mhm.
Ja, ich glaube, als ich Cosima Wagner gespielt habe, das war schon eine meiner Lieblingsrollen, weil das war natürlich toll. Die war böse und biestig, aber auch eine authentische Figur der Geschichte und gleichzeitig konnte ich dadurch mein musikalisches Interesse ausleben. Ja,
mhm.
Die Ehefrau von Richard Wagner und die Begründerin der Bayreuther Festspiele oder Cleopatra, das ist natürlich auch ganz, ganz wunderbar.
Das war so eine Doku, ne? Oder so eine Art Doku, so
genau,
eine Spieldoku,
ja. Genau, weil ich mich als Kind stark mit Archäologie und Ägyptologie beschäftigt habe und auch kurz bevor ich das Rollenangebot bekam, dann in Ägypten, in Alexandria am Hafen stand und geträumt habe von dieser Zeit. Und das ist natürlich magisch, wenn sich das dann irgendwie erfüllt, zumindest schauspielerisch, ja.
Geträumt von dieser Zeit im Sinne von einer Erinnerung auch an ein früheres Leben, weil wir jetzt dann wieder zur Epigenetik kommen oder so?
Ja, klar. Also mein Großvater war auch Archäologe und das ist natürlich immer wieder diese Sehnsucht nach dem Nahen Osten und Nordafrika als ja, Wiege der Zivilisation, alten Zeiten, magischen Zeiten und da träume ich mich gerne hin.
Diese jahrelange Moderation im ZDF, Sie haben es schon erwähnt vorhin, das Kulturpalast hieß die Sendung. Es war eine sehr besondere Art von Moderation, die Sie da auch gemacht haben. War das nur ein angenehmer Beifang oder mehr?
Nein, das habe ich mit Leib und Seele gern gemacht, weil ich einerseits ein neugieriger Mensch bin und auch gerne mit anderen KünstlerInnen zusammenkomme, weil ich eine große Wertschätzung für deren Arbeit habe und auch einfach gerne mich damit beschäftige, auch journalistisch, investigativ und gerne recherchiere. Und das hat irgendwie ganz, ganz viele Dinge in mir befriedigt, diese Arbeit.
Wenn ich dann richtig gerechnet habe, haben Sie da aufgehört und bald danach kam der Sohn. Gab es da einen inneren Zusammenhang?
Ja, da gab es tatsächlich einen Zusammenhang, weil ich ein Jahr zuvor leider eine Fehlgeburt erlitten hatte, weil ich wirklich wahnsinnig gearbeitet habe. Ich habe irgendwie gedreht und die Sendung gemacht und habe noch irgendwie versucht, noch irgendwie musikalisch ein bisschen, zumindest für mich als Hobby mit meinem Trio irgendwie was zu reißen und habe mich da ehrlich gesagt ganz schön verausgabt. Und habe dann bei der Arbeit eine Fehlgeburt erlitten und da habe ich mich sehr allein gefühlt so und habe dann für mich beschlossen, ab dem Moment, wo ich dann nach einem Jahr wieder schwanger war, dass ich die Arbeit jetzt absolut pausiere und mich auf Familie konzentriere.
Wie lange war die Pause?
Die war dann 2 Jahre lang.
Ist es schwer gewesen, danach dann wieder zurückzukommen ins Geschäft insgesamt?
Nee, eigentlich nicht, weil diese 2 Jahre Pause wird ja vom Publikum oft gar nicht wirklich wahrgenommen. Also wir produzieren ja oft versetzt, also wir drehen etwas und das kommt manchmal dann, also frühestens ein Jahr später ins Kino oder ins Fernsehen, manchmal sogar 2, 3 Jahre später. Das heißt, man ist ja trotzdem irgendwo immer präsent und wenn dann eine Serie zum 10. Mal geschaut wird, dann vergessen die Menschen einen nicht.
Ne? Ja gut, ich meinte jetzt weniger für die Zuschauer als von den Produktionen aus möglicherweise, dass da man vielleicht in Vergessenheit möglicherweise gerät. Bei Ihnen erfreulicherweise nicht.
Nein, Vergessenheit nicht. Es wird einem natürlich nicht einfach gemacht als junge Mutter. Also da muss man ganz klar sagen, die deutsche Film- und Fernsehbranche ist jetzt nicht unbedingt die familienfreundlichste.
Eine Stunde, 2 Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
Hega Feridoni. Streitet für Frauen im Iran.
2022 war das, ne? Als Sie bei den Grünen auf dem Parteitag aufgetreten sind, um Aufmerksamkeit für die Unterdrückung der Frauen im Iran zu erzeugen. Wie kam es dazu, zu dem Auftritt, zu der Rede auf dem Grünen Parteitag?
Oh, die haben mich eingeladen. Also zu der Zeit waren ja zufälligerweise einige Deutsch-IranerInnen im Vorstand bzw. an der Parteispitze und denen war das natürlich auch ein großes, großes Herzensanliegen, die aufkommende Revolution in die Öffentlichkeit zu tragen.
Haben Sie selbst je überlegt, in die Politik zu gehen?
Ja, sicherlich. Wobei ich ganz oft denke, dass ich als parteienlose Künstlerin viel besser vermitteln kann, ja, zwischen Politik und Publikum. Und ich denke, ich bleibe da auch erstmal eine Weile.
In dem Fall war es ja trotzdem möglich, für Aufmerksamkeit zu sorgen. Und damals und danach, dann gab es im Iran ja im Zuge dieser landesweiten Proteste von Frauen viele Hoffnungen auf mehr Freiheit, die sich wohl nicht so wirklich erfüllt haben. Inzwischen hört man weniger davon. Wie eng sind Ihre Verbindungen? Was hören Sie?
Man hört in der Öffentlichkeit wenig, aber es passiert trotzdem immer noch viel. Also die Unterdrückung ist nach wie vor stark, die Verhaftungen gehen weiter und der Iran hat in den letzten 12 Monaten seinen eigenen traurigen Rekord an Hinrichtungen gebrochen. Das ist das eine. Das andere ist, dass dann doch in den urbanen Zentren die Frauen Stück für Stück sich ihre Freiheiten weiter erkämpfen, ja, also die in der Masse dann ohne Kopftuch auf die Straße und hoffen, dass dann halt dadurch, wenn sie in der Masse auftreten, halt das Regime da nicht hinterherkommt, sie alle zu bestrafen, ne? Also es sind so kleine Trippelschritte, aber ja, es ist tatsächlich auch eine Ernüchterung und vor allem die große Angst vor einem größeren Krieg auch mit Israel. Das war jetzt so eigentlich so das Thema der letzten Wochen und Monate.
Sie waren ja nie da, ne?
Nein, ich war nie da.
Ja. Sie fürchten auch, wenn Sie dahin reisen würden, in den Iran festgenommen zu werden?
Ja, die würden mich da behalten.
Ja. Was bedeutet der Iran für Sie, würden Sie sagen?
Das ist eine schwierige Frage. Also ist ein bisschen ambivalent, wie das Verhältnis zu den eigenen Eltern, die man sich ja auch nicht aussucht. Nach denen man sich einerseits sehnt, aber dann auch irgendwie ganz, ganz weit flüchten will, so denke ich.
Ja, jetzt kommen wir ein bisschen so in die Richtung, die Kämpfe der Vorfahren, die in Ihnen sind, so diese Epigenetik. Vielleicht sollte man den Begriff erstmal ein bisschen erklären. Tun Sie es, ich kann es nicht.
Ich bin da jetzt auch keine Spezialistin darin, aber es geht darum, dass quasi erlebte Traumata, die über einen längeren Zeitpunkt bestehen, an die Nachfahren weitergegeben werden, auf genetischer Ebene natürlich einerseits, andererseits auch über die Präsenz und Erziehung dann, über die Ängste, die man dann irgendwie weitergibt. Also vielleicht kann das jeder so ein bisschen auch an sich selbst und der eigenen Familiengeschichte beobachten. Also zum Beispiel das Schweigen in deutschen Familien nach dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Das ist zum Beispiel so eine Sache, die sich dann ja auch über mehrere Generationen fortgepflanzt hat. Anscheinend Hunger und Krieg und Flucht bleibt auch also Verfolgung bleibt auch eingeschrieben in der Genetik. Und deswegen habe ich irgendwann dann auch für mich selber entschieden, bestimmte Tabuthemen, jetzt zum Beispiel wie das Thema Fehlgeburt, von dem ja wahnsinnig, wahnsinnig viele Frauen auch einfach betroffen sind und dann aber eher schweigen, dass ich gewisse Tabuthemen nicht umschiffe, sondern ganz klar benenne, weil ich dann auch die Erfahrung habe, dass es sehr heilsam sein kann, zu wissen, man ist nicht allein mit diesem Päckchen und es gibt auch andere und das Leben geht irgendwie weiter. Ja. Also das ist natürlich immer ein Thema. Wie schafft man das, diesen Zirkel zu durchbrechen, ohne Therapie zum Beispiel oder mit Therapie?
Ich meine, es war einen ganz weiten Sprung von den Kämpfen der Vorfahren, die Sie in sich spüren, zu ganz anderen Kämpfen der Vorfahren und der ganz weiten Vergangenheit. Mit denen haben Sie sich gerade nämlich auch beschäftigt, professionell und beruflich, in einem Hörbuch, das Sie gesprochen haben. Morgen ist mein Name, erscheint jetzt Ende Januar. Warum musste die Artus-Sage dringend mal aus feministischer Perspektive erzählt werden?
Oh, so wie fast alle bekannten Heldengeschichten auch mal aus feministischer Sicht erzählt werden sollten. Es gibt ja, also hinter jedem starken Mann steht ja eine starke Frau, die den Kopf schüttelt. Doch, der ist von mir.
Ach so, der mit dem Kopf schüttelt. Okay, ja.
Also Morgan kennt man aus der Artus-Sage als die Halbschwester und teilweise auch Geliebte von Artus in den verschiedenen Variationen. Als Hexe und Magierin, und zwar mir ein Anliegen, auch mal eine Sicht zu erzählen. Also ich habe das jetzt nicht geschrieben, ich erzähle das, aber ich habe natürlich mich dafür entschieden, das einzulesen, weil ich das wunderbar finde, diesen Blick auf die Hexe als Politikerin auch zu richten. Also diese Frau, die zwar als Prinzessin geboren wurde, aber sich nicht in dieses Rollenverständnis weder in den Stand einfügt, noch in die Geschlechterzuschreibung. Das heißt, es ist eine Frage von Klassismus auch und Emanzipation. Und das finde ich sehr, sehr interessant.
Das ist ein internationaler Stoff, ne? Also das ist keine deutsche Erzählung. Ich glaube, es ist amerikanisch ursprünglich sogar, oder?
Genau, das ist ein internationaler Stoff. Und wenn ich mich selber erinnere, als Kind der 80er Jahre, also für mich gab es damals keine Heldinnen, mit denen ich mich hätte identifizieren können oder wollen. Also es gab eher bis auf Ronja Räubertochter vielleicht noch, aber
Pippi Langstrumpf.
Aber das ist ja dann immer noch die Tochter, also es sind ja immer noch so die Mädchen.
Pippi Langstrumpf selbst Pippi Langstrumpf, die war nicht.
Ja, ich fand Pippi Langstrumpf dann auch schon irgendwie ein bisschen
Pippi Blocksberg.
Verstörend. Nein, das war alles nichts für mich. Hm. Ich fand schon irgendwie Artus ganz toll, ja, diese Artus-Sage, dieser Junge, der dieses Schwert aus dem Stein zieht. Das wollte ich auch.
Okay.
Und dann zu erfahren, dass man das auch morgen, dass sie auch sowas kann, das ist natürlich spannend, das ist toll. Und das ist eine Frau und eine sehr komplexe, vollständige Figur. Das war längst an der Zeit, sowas zu erzählen.
Und Sie tun es eben demnächst auf dem Hörbuch. Wie bereiten Sie sich davor? Wie oft müssen Sie das gelesen haben für sich, bevor Sie es einlesen?
Ich lese das meistens so ein, zwei Mal, mache mir viele Notizen, um den Bogen möglichst mitzudenken, mitzunehmen. Und dann genieße ich einfach die Aufnahme.
Wie sehr können Sie es genießen? Also wie ist diese Arbeit verglichen mit der Ganzkörperschauspielerei?
Das ist herrlich. Also es ist auch mehr Ganzkörper als teilweise die Arbeit vor der Kamera. Also die Arbeit vor der Kamera ist oft auch limitiert. Und beim Hörbuch, dadurch, dass man auch verschiedene Figuren spricht, kann man auch wirklich reingehen in die verschiedenen Charaktere. Und es ist ein sehr intensiver Prozess, sehr konzentriert. Das liebe ich absolut. Das taugt mir sehr, im Studio zu arbeiten mit einem kleinen Team und diese Geschichte auszufüllen und diese Bilder lebendig werden zu lassen.
Und mit Studio und Stimme haben Sie ja ohnehin die allerbesten Erfahrungen gemacht. Zum Beispiel auch mit Eva B., ne?
Ja, mit Eva.
Mhm. Das ist eine Berliner Produzentin und Musikerin, auf die ich jetzt natürlich vollkommen zufällig komme. Überhaupt keinem, oder?
Ja, das ist toll. Also Eva und ich hatten uns zufällig auf einer Session kennengelernt einmal und dann wohnten wir in der gleichen Straße und auch sie fragte mich, ob ich nicht Lust hätte, einen Refrain einzusingen. Und dann habe ich mal ganz schnell in ihrer Vorratskammer hinter der Küche einen Song eingespielt.
Und wie es der Teufel will. She Walks Alone, Eva B. featuring Pega Feridoni.
She walks alone, the lover's own. She's looking for the ultimate home. Her boyfriend's torn, he feels alone. He has to share something that is not his own. She's restless and she seeks to find lots of vibes, her lust for life. She's flying high on super rides, the ultimate thrill to hold on to another night. She's restless and she seeks to find lots of vibes, her lust for life. She's flying high.
Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
Pega Feridoni. Kann auch Karate, Boxen und Singen.
Singen haben wir gerade gehört. Karate auch wieder beruflich gelernt. Wie Farsi?
Ja. Ja, das stimmt.
Für den Film.
Ja, mich muss man zu meinem Glück zwingen. Alleine komme ich nicht drauf.
Aber dann auch wieder in die Ecke gestellt oder bis heute aktiv mit Karate?
Ach, schon tatsächlich auch wieder in die Ecke gestellt, weil dann Alltag und Arbeit und Reiserei dann irgendwie Überhand genommen hat. Und dann bin ich auch, glaube ich, durch die Corona-Zeit ein bisschen faul geworden, ehrlich gesagt.
Boxen?
Boxen habe ich auch in die Ecke gestellt, ja. Aber ich habe immer wieder Lust, jedes Mal, wenn ich darüber rede, möchte ich wieder. Und dann, aber vielleicht sollte ich das einfach für 2026 als guten Vorsatz nehmen.
Ja, Sie sollten sich erstmal vornehmen, sich für 2026 was vorzunehmen. Das war ja der Ausgangspunkt vorher.
Vornehmen, mir was vorzunehmen. Ja, ich brauche keinen Jahreswechsel, um Vorsätze zu haben.
Gut, dann fangen Sie doch nächste Woche an mit dem Boxen wieder.
Ja, herrlich.
Ja?
Aber momentan baue ich noch.
Ja, das ist überhaupt, ich meine, es ist schon vielschichtig bei Ihnen. Also, wenn ich das richtig weiß, zwei Häuser haben Sie schon saniert.
Ja, momentan renoviere ich ein altes Wohnmobil. Aber ich denke dann immer, Also viele halten das dann für sehr vielschichtig. Ich denke, das ist doch eigentlich das normale Leben. Also,
ja, es ist wie Schauspielerei, so um Wohnmobil zu renovieren.
Ja, ich tue Dinge, ich lerne neue Sachen und das ist einfach herrlich. Also was Besseres gibt es nicht, vor allem wenn man so privilegiert ist, die Zeit zu haben. Ja, das ist ja das.
Und wenn Sie dann zwei Häuser sanieren oder ein Wohnmobil renovieren, dann planen Sie das nicht nur, sondern Sie greifen auch selbst zur Bürste.
Ja, natürlich.
Aha.
Also richtig, also vor allem wenn es dann in den restlichen Nicht-Wintermonaten in Berlin wärmer wird, dann schleppe ich auch Beton. Ja.
Mhm. Warum jetzt das Wohnmobil? Ist das dann ein Lebensplan B oder einfach nur ein Hobby?
Das ist jetzt gerade ein Hobby und das finde ich einfach schön, weil mir das neue Räume und Perspektiven eröffnet, irgendwie ein Gefühl von Freiheit gibt, dass ich dann irgendwann, wenn es fertig ist, dann auch losziehen kann.
Wohin?
Überall hin.
Ja, von Berlin aus, da kann man schön Richtung mit dem Wohnmobil wohin? Ne? Mecklenburgische Seenplatte oder dann ins Meer oder so.
Ich habe gerade unter den Dielen auch eine schwedische Krone gefunden, das ist ja auch schon eine Weile her.
Unter den Dielen vom Wohnmobil?
Ja, also das Wohnmobil war auch schon in Schweden. Aber wenn ich ehrlich bin, reise ich lieber Richtung Mittelmeer, nach Süden, in die Wärme.
Und das würden Sie auch mit dem Wohnmobil machen? Immer die Einreise ist da ein bisschen weiter aus Berlin.
Ja, das stimmt. Aber mit einem deutschen Pass lässt sich in 133 Länder visafrei einreisen. Das sollte ich schon auch nutzen, dieses Privileg.
Wenn Sie sich frei aussuchen könnten, wie und wo Sie wohnen würden, wie würden Sie gerne?
Oha. Wo und wie? Auf dem Land, am liebsten an einer Straße ohne Namen, wo es warm ist.
Klingt nach einem ziemlichen Gegensatz zur Realität.
Ja, klingt so. Warum?
Weil Ihre Straße bestimmt einen Namen hat.
Ja, meine Namen, das stimmt, ja. Ich glaube, es gibt in Deutschland keine Straßen, die keinen Namen haben. Sie haben vielleicht Zahlen, aber ich wüsste nicht, dass es...
Aber ist das ein Ausdruck einer Unzufriedenheit, dass Sie sagen, Sie wünschen sich eigentlich so ganz woanders hin?
Ja, das ist natürlich die Frage, Unzufriedenheit oder Sehnsucht. Natürlich auch eine Unzufriedenheit so mit der Postmoderne, weil ich merke einfach... Also wir müssen uns ja nur umschauen, dass die Menschen sich immer mehr nach Erdung sehen, nach irgendwie dem einfachen Leben in dieser komplexen, krisenbehafteten Zeit, nach Selbstwirksamkeit. Und das ist natürlich dort gegeben, wo man neu anfangen kann, ja, irgendwie.
Erdung ist auch was Sie ganz wörtlich nehmen, ne?
Ja.
Also Sie haben einen Garten?
Ja, mit Erde und Dung.
Der war von Ihnen, sehen Sie. Wie kriegt man in Berlin einen Garten?
Kriegt man.
Ja? Ist das so eine Kleingartenanlage oder ist der an Ihrer Straße mit Namen vor Ihrem Haus?
Nein, ich wohne in Frohnau in der Gartenstadt.
Ah.
Aber auch in der Stadt, wenn man sucht, wenn man will, findet man auch Gärten.
Also Architektur, Botanik. Wie viel Zeit haben Sie überhaupt für all diese Sachen? Sie haben gesagt, das ist ein Luxus, wenn man sich dem überhaupt zeitlich so widmen kann. So jenseits der Schauspielerei, wie viel bleibt da übrig?
Naja, also wenn es einen umgibt und es einen begleitet, dann muss man ja auch keine Zeit dafür einplanen in dem Sinne. Es ist halt irgendwie immer da, das eine oder das andere. Aber klar, so ein Garten will auch gepflegt werden oder man überlässt ihn sich selbst mit einer Permakultur. Das ist unterschiedlich.
Ja, wie ist das jetzt bei Ihnen? Permakultur oder gepflegt?
Ich habe momentan eher eine Permakultur, weil ich einen sehr sandigen, sauren Boden habe und den natürlich auch möglichst schonen möchte.
Permakultur klingt auch so, als hätten Sie einfach nicht viel Arbeit damit. Also praktisch in erster Linie auch.
Eher so, sage ich mal, Umschichtung. Also auf der einen Seite aufräumen und das dann aber dahin räumen, wo es gewollt ist, wo es Nutzen hat. Ja. Aber ansonsten habe ich einen relativ pflegeleichten japanischen Garten angelegt. Der sieht natürlich auch schön aus, wenn er wildromantisch ist.
Wohin ich eigentlich wollte mit der Frage, war das, wie sehr Sie als freie Schauspielerin das Jahr 2025 schon absehen können? Also wie viel Sie beschäftigt sind? Wie lange im Voraus wissen Sie das? Wie unruhig sind Sie möglicherweise?
Das ist ganz unterschiedlich. Ich bin eigentlich nie unruhig, weil mir wird nie langweilig so. Ich finde immer genug zu tun. Ich muss nicht unbedingt drehen. Ich muss auch nicht auf Partys. Das mache ich, wenn ich Lust und Laune habe und Zeit. Und vor allem auch die Energie dazu, weil es dann doch irgendwie auch einfach sehr, sehr anstrengend ist in dieser Branche. Und das ist ganz unterschiedlich. Also jetzt zum Beispiel weiß ich, dass ich im Frühjahr, Sommer wieder mit Shirin Neshat zusammenarbeiten werde, nach 17 Jahren Wir haben letztes Jahr schon angefangen, ein größeres Projekt miteinander zu beginnen und das werden wir dieses Jahr fortführen, das weiß ich schon. Und manchmal kommt dann auch wirklich ganz kurzfristig was rein. Also kannst du nächste Woche einspringen. Das ist unstet, das weiß man nie so richtig als Schauspielende.
Und dann gibt es ja wohl von diesem Morgen ist mein Name, von diesem Hörbuch, das Sie jetzt eingelesen haben, auch noch Teil 2 und 3, die irgendwann mal rauskommen sollen. Sind die dann schon eingelesen? Oder?
Das kommt jetzt. Das ist immer ein bisschen besser planbar. So. Mhm. Und das erfolgt dann am Stück und das ist toll.
Toll. Dann
sozusagen weiß man auch, wann man wieder Pause hat.
Und trotzdem bleibt auch Zeit, im Zweifel in den Pausen oder wie auch immer, für Freundschaften. Ich habe mit Freude gelesen, dass Sie mit Donna Leon befreundet sind, weil die vor kurzem nämlich auch hier bei uns zu Gast war. Wie kam es denn zu der Verbindung?
Ja, das wissen die wenigsten. Donna hat in ihrer Jugend und Studienzeit eine Zeit lang im Iran verbracht.
Das hat sie bei uns erzählt, ja.
Und Isfahan bereist.
Mhm. Und fand es gar nicht toll?
Nein. Aber wir haben uns bei einer Fernsehsendung irgendwie kennengelernt, wo ich Gedichte rezitiert habe und das fand sie so toll, da haben wir uns halt direkt gefunden irgendwie. Mhm. Und dann sind wir auch gemeinsam auf Lesereise gegangen. Ja, das war herrlich. Das ist, hat sich eine sehr schöne E-Mail-Freundschaft auch entwickelt darüber hinaus und Plaudereien.
Mit Donna Leon gemeinsam haben Sie auch ein großes Interesse für die politischen Vorgänge in den
und die Musik.
In den und die
klassische Musik.
Ja, das auch. Also sind Sie auch so ein Klassik-Fex?
Absolut,
wieder, ne?
Ja.
Okay. Ja. Was war das bei ihr? Händel, ne? Die ist so ein Händel.
Das ist Händel bei Donna,
Aficionado. Was sind's bei, wer ist bei Ihnen?
Ich habe jetzt nicht so einen, aber es ist natürlich, klar, Beethoven, Brahms, deutsche Romantik, aber halt auch Tchaikovsky, Rachmaninow, Rajaturian, die Russen, die Slawen, Chopin, Satie, Debussy, also.
Ich kenne auch noch ein paar. Also,
Es ist alles, was irgendwie gefühlvoll ist, das kriegt mich halt total.
Sie haben mir die letzte Frage versaut, weil ich wollte eigentlich sagen, mit Donna Leon gemeinsam haben Sie auch ein Interesse für die politischen Vorgänge in den Vereinigten Staaten.
Ja.
Wir haben die Sendung letzte Woche aufgezeichnet, deswegen kann ich aber trotzdem fragen, heute Nachmittag Inauguration, schauen Sie sich das dann an?
Ja.
Mit welchen Gefühlen?
Ekel. Also was Trump angeht, mit absolutem Ekel und also Unverständnis. Also wie das passieren konnte. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass das passiert. Und ich habe auch ein bisschen Sorge, weil als er das erste Mal Präsident war, gab es ja einen Reisebann auf Menschen, die in bestimmten Ländern geboren sind, darunter fiel auch Iran. Das heißt, ich konnte zu der Zeit nicht in die USA reisen und ich liebe die USA sehr. Deswegen habe ich auch ein bisschen Sorge, dass ich dann da wieder die nächsten 4 Jahre keinen Fuß in die Tür bekomme. Das fände ich persönlich schade. Das ist natürlich ein Luxusproblem, dahingehend, dass dieser Mann einfach das gesamte Land in Geiselhaft hat. Und die Menschen das irgendwie ausbaden müssen, die AmerikanerInnen. Aber ja, ich habe große Sorge, wohin sich überhaupt die nächsten 4 Jahre die Weltpolitik, auch insbesondere Europa und Deutschland, bewegen werden.
Das Gegenteil von Ekel und Unverständnis haben wir die letzte Stunde hier erlebt. Ganz herzlichen Dank für die Zeit, trotz der Perspektiven am Schluss, die jetzt nicht so wahnsinnig toll waren. Aber wir schauen
uns das an. Dafür müssen wir halt kämpfen. Das kommt nicht von allein, dass sich das ändert und besser wird.
Pilger Feridoni. Viele Grüße nach Berlin. Dankeschön.
Vielen Dank.
Ein Podcast-Hinweis hätte ich noch. Da geht es auch um, weil wir gerade Pilger Feridoni auch erzählt hat von ihrer Bindung an vieles, was wir mit Nahost so beschreiben. Es gibt einen Podcast, in dem es natürlich aktuell geht um die Auseinandersetzung zwischen Israel und Gaza, wo aber die einzelnen Rollen genau unter die Lupe genommen werden, welche Player wichtig sind und anderes. Mit Korrespondentinnen der ARD in Tel Aviv und anderen Expertinnen. Lost in Nahost heißt der Podcast von BR24 und dem ARD-Studio Tel Aviv, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.